Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Seid gegrüßt, ich bin Sibylle Salewski. In diesem Jahr liegen zwischen Ostern und dem jüdischen Pessachfest gut 3 Wochen. Pessach beginnt am Abend des 22. April. Am 31. März war Ostersonntag. In den meisten anderen Jahren liegen zwischen diesen beiden Festen deutlich weniger Tage. Ostersonntag fällt zum Beispiel oft auf einen der 7 Tage von Pessach.
Juden und Christen feiern Pessach und Oster, Shavuot und Pfingsten, Chanukka und Weihnachten, Shabbat und Sonntag, Purim und Karneval, immer fast gleichzeitig. Hat gerade die zeitliche Begegnung auch menschliche Begegnungen hervorgebracht? Haben sich der Rabbiner und der Priester Ideen ausgetauscht, als sie beide ihre Predigten vorbereiteten? Wir wissen es nicht und werden es vielleicht auch nie erfahren.
Wie haben sich Christen und Juden gegenseitig beeinflusst, zum Beispiel beim Feiern ihrer jeweiligen Feiertage? Um diese Frage, die geht es heute bei uns im Hörsaal. Unser Redner ist der Historiker Israel Yuval. Sein Forschungsschwerpunkt ist jüdische Geschichte im Mittelalter. In seinem Vortrag erzählt er, warum manche jüdischen Bräuche, zum Beispiel Pessachbräuche, von christlichen Einflüssen geprägt sein könnten. Ein Beispiel? Beim großen Zederessen während Pessach wird heutzutage meist das Afikoman versteckt. Das Afikoman, das ist ein Stück Matzebrot, das wird in der Mitte durchgebrochen und die eine Hälfte wird in ein Tuch gewickelt und die Erwachsenen, die verstecken das dann irgendwo in der Wohnung und die Kinder dürfen dieses Stück Brot nach dem Essen suchen. Dieser Brauch, der könnte, denkt Israel Yuval, eine ironische Anspielung auf die Grablegung von Jesus Christus sein. Israel Yuvals Vortrag hat den Titel Jüdisch-christliche Nachbarschaft in der Gestaltung der heiligen Zeit. Er hat diesen Vortrag gehalten am 12. November 2023 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main auf der Jahreskonferenz des Projekts Synagogen-Gedenkbuch Hessen. Veranstaltet wurde die Konferenz vom Buber-Rosenzweig-Institut für jüdische Geistes- und Kulturgeschichte der Moderne und Gegenwart und mehreren Partnern.
Im Talmud wird von einem Rabbiner erzählt, der seine Predigten mit einem Witz begann. Wer sich mit den Beziehungen zwischen Juden und Christen beschäftigt, verfügt über ein großes Reservoir solcher Witze. Lassen Sie mich mit einem davon beginnen. Ein gerechter Jude stirbt und kommt in das Jenseits. Ihm wird mitgeteilt, dass er willkommen sei, den Himmel zu betreten. Aber der Jude behauptet, dass er es nicht verdient habe und in die Hölle fahren sollte. Ihm wird gesagt, es sei unmöglich, weil er für den Himmel bestimmt sei. Doch er gibt nicht auf und verlangt, in die Hölle zu gehen. Man sagt ihm, Moment, wir rufen den Chef an. Gott kommt und fragt ihn, warum willst du nicht in den Himmel? Der Jude sagt, ich habe es nicht verdient. Ich hatte einen Sohn, der zum Christentum konvertiert ist. Gott sagt ihm, es ist nicht schlimm. Ich habe auch so einen Sohn gehabt. Der Jude fragt, und was hast du also getan? Gott sagt, ich habe ein neues Testament geschrieben. In meiner Forschungsarbeit habe ich versucht, die Komplexität der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Juden und Christen im Mittelalter aufzuzeigen, aber zwar angesichts des negativen Bildes, das in der breiten Öffentlichkeit vorherrschte. Ich habe Momente der Krise nicht verheimlicht, aber ich habe auch auf ein gemeinsames Erbe und Momente der Zusammenarbeit hingewiesen. In meinen Einführungskursen an der Universität, an der Hebräischen Universität, habe ich versucht, die Studierenden davon zu überzeugen, dass nicht alle Juden überall und zu jeder Zeit verfolgt wurden. Ich habe 2 historische Tatsachen hervorgebracht. Zunächst, erstens, dass Augustin bereits anerkannte, dass sich die Grenzen der Ausbreitung des Christentums mit den Grenzen der jüdischen Diaspora überschneiden. Das heißt, das Christentum die Anwesenheit von Juden in seiner Nähe braucht. Zweitens, dass die Juden die einzige nicht-christliche Minderheit waren, die im Mittelalter in Europa toleriert wurden. Es ist fraglich, ob es mir gelungen ist, die negativen Urteile meiner Studenten über das Mittelalter zu ändern, erst recht die, die in der breiten Öffentlichkeit vorherrschen. Wurde die historische Forschung von Ihnen befreit? Dutzende, wenn nicht noch mehr, Konferenzen, die in den letzten Jahrzehnten den Begegnungen zwischen Juden und Christen im Mittelalter gewidmet waren, deuten auf einen Trend hin. Die Nähe zwischen den Religionen und ihren Gläubigen zu betonen, ohne die Schärfe der Feindseligkeit zu verringern. Während die alte Forschung eher die Mauern sah, die die beiden Gemeinschaften trennten, die neue Generation betont die physische und kulturelle Nähe zwischen Juden und Christen. Mir scheint, dass die Ersten, die diese Zusammenarbeit bemerkten, die Kunst- und Volksforscher waren. Und erst nach ihnen kamen die Historiker. Allerdings gibt es immer noch Forschungsbereiche, in denen eine geschlossene Ansicht vorherrscht. Eine davon ist die Geschichte der Liturgie. Trotz der bescheidenen Ausmaße der Stadt im Mittelalter und der engen Nähe zwischen Juden und Christen, glauben viele Historiker, dass zwischen der Kirche und der Synagoge eine Mauer der Fremdheit lag, eine Kluft im Glauben und in den Sprachen, Hebräisch versus Latein, die keinen Dialog erlaubte. Die Abneigung gegen das Christentum hinderte einen Juden daran, die Schwelle einer Kirche zu betreten, und ein Christ war in einer Synagoge nicht willkommen. Nach dieser Auffassung entwickelten sich die Liturgie in beiden Religionen in getrennten Bahnen. Dieser Ansatz beeinflusste auch das Studium der heiligen Zeit in beiden Religionen. Verglichen mit der beeindruckenden Fülle an historischen Studien zu den heiligen Orten wurden nur wenige Studien verfasst, die die heiligen Zeiten der beiden Religionen vergleichen. Im Gegensatz zu den heiligen Orten findet die heilige Zeit in einem virtuellen Raum statt, der nicht einsehbar ist und kann in inneren Kreisen nebeneinander existieren. Wenn Christen und Juden am selben Tag einen Feiertag haben, können alle Gläubigen feiern, ohne den anderen Feiertag zu beeinträchtigen. Dies bedeutet nicht, dass die heilige Zeit keine Spannungen erzeugt. Es genügt, die Ritualmordlegende an Pessach, Ostern, die Passionsspiele und das Fronleichnamfest zu erwähnen, bei denen es zu Feindseligkeiten gegen die Juden kam. Es sind auch jüdische Bräuche zu Beginn der Neuzeit bekannt, die Weihnachten verachteten. Eine heilige und gemeinsame Zeit verursacht sicherlich weniger Spannungen als ein gemeinsamer heiliger Ort. Aber das bedeutet nicht, dass die letzte nicht auch verdeckten Wettbewerb anheizt. Der Grund für den Mangel an Vergleichen der Forschung zur heiligen Zeit könne auch in den unterschiedlichen Forschungsmethodologien liegen. Den heiligen Ort und die dort stattfindenden Rituale werden hauptsächlich von Historikern und Anthropologen erforscht. Die heilige Zeit wird von liturgischen Experten untersucht. Die Anthropologie verwendet eine vergleichende Methodik und erstellt universelle Modelle. Die Liturgie konzentriert sich dagegen auf eine innere Sprache der Texte, auf die eingefrorene literarische Schöpfung, die tendenziell fixiert ist, eher einer partikularistische und interne Theologie zum Ausdruck bringt. Die Anthropologie interessiert sich auch für die Rolle der Teilnehmer an der Zeremonie. Die Liturgie untersucht die Texte und weniger ihren Einfluss auf die Gläubigen. Es ist zu beachten, dass die Quellen selbst den geschlossenen Ansatz verstärken. Es ist sehr selten, dass in ihnen ein Bezug zu einer anderen Religion gefunden werden kann. Ein Mensch geht in die Kirche oder Synagoge, um mit Gott zu sprechen, nicht um mit seinem Nächsten zu argumentieren. Bedeutet das Schweigen der Quellen einen Mangel an Dialog? Meine Antwort ist negativ. In diesem Vortrag möchte ich behaupten, dass die jüdische heilige Zeit auch aus der Reibung mit der christlichen Zeit heraus entstanden ist. Dabei handelt es sich um komplexe Prozesse, die einerseits Adaption und Assimilation, andererseits Widerstand und Ablehnung umfassen. Die liturgischen Texte und rituellen Darbietungen wurden nicht nur als intimes Gespräch mit Gott geschaffen, sondern auch zum Aufbau einer kollektiven Identität der betenden Gemeinschaft angesichts einer verlockenden oder bedrohlichen Alternative. Dieser Prozess kann auch auftreten, wenn das Bewusstsein der Teilnehmer der Zeremonie für die Anwesenheit der extremen externen Option gering oder gar nicht vorhanden ist. Die Erinnerung an die Vergangenheit, die manchmal von den zwei Religionen geteilt wird, etabliert die Selbstidentität in longue durée tiefen Bewegungen, die auch Schweigen einschließen. So wie Dichter und Schriftsteller die Quellen ihrer Inspiration nicht gerne preisgeben, verbergen Religionen äußere Faktoren, die sie geprägt haben. Die Religion strebt danach, die Ewigkeit darzustellen, und sie ist mit der Relativität und Zeitlichkeit der Geschichte unzufrieden. Diese Sensibilität erhöht sich, wenn es um die Einflüsse einer konkurrierenden Religion geht. Es ist wichtig zu beachten, dass die jüdischen und christlichen Kalenderfeiertage sowie der heilige Wochentag nur aufgrund ihres gemeinsamen alttestamentlichen Inhalts zusammenfallen, sondern auch, weil sie zeitlich nebeneinander liegen. Juden und Christen feiern Pessach und Ostern, Shavuot und Pfingsten, Chanukka und Weihnachten, Schabbat und Sonntag, Purim und Karneval, immer fast gleichzeitig. Hat gerade die zeitliche Begegnung auch menschliche Begegnungen hervorgebracht? Haben sich der Rabbiner und der Priester Ideen ausgetauscht, als sie beide ihre Predigten vorbereiteten? Wir wissen es nicht und werden es vielleicht auch nie erfahren. Aber was mit Sicherheit festgestellt werden kann, ist, dass die damaligen Nachbarn gemeinsame Inhalte hatten. Sie sind nicht unbedingt gleich. Und manchmal geben sie parallele Wege, manchmal befruchten sie sich gegenseitig, manchmal konkurrieren sie. Auch wenn sie versuchen, einander zu ignorieren, postulieren sie eine Alternative. Die Konkurrenz stellt den Unterschied an die erste Front, aber hinter den Linien verbirgt sich eine Einigung, ohne die restriktiven Parteien kein Interesse an einer Auseinandersetzung hätten. Was ist nun mit den Feiernden? Wussten Juden im Mittelalter von den verborgenen Absichten der Verfasser der liturgischen Texte? Vor etwa 30 Jahren habe ich einen Artikel veröffentlicht, in dem ich argumentierte, dass die Pessach Haggadah ein verstecktes Gespräch mit Ostern führt. Kein jüdischer Kommentator im Mittelalter hat diese Möglichkeit schriftlich ausgesprochen. Daher behaupteten viele meiner Leser, dass ich Dinge aus meinem Kopf heraus erfunden habe. Ich werde hier nicht auf eine Polemik einlassen. Meine Methodik zur Interpretation von Texten ähnelt der eines Anthropologen. Rituale und Texte können unterschiedliche Nuancen enthalten. Wie Victor Turner in seinem Artikel über den Wald der Symbole zeigte. Ein Historiker sollte die Möglichkeit untersuchen, dass die religiöse Sprache eine Polyphonie bewahrt, die nicht vollständig in der schriftlichen Literatur der Gelehrten aufgezeichnet ist. Die Gelehrten sind die Hüter der Tradition. Die Multivokalität geht davon aus, dass unter der offiziellen Version zusätzliche Bedeutungen verborgen sind. Neue Inhalte, die im Mittelalter zu den Feiertagen hinzugefügt wurden, bestätigen die Existenz dieser Polyphonie. Ich werde hier nur einige Beispiele nennen und sie eher allgemein darstellen. Ich beginne meinen Rückblick selbstverständlich mit dem Pessachfeiertag, der in den Monat Nisan fällt, dem ersten Monat des biblischen Kalenders. Der Feiertag markiert auch den Beginn der Geschichte des Volkes Israel. Der entsprechende christliche Feiertag Ostern markiert auch den Beginn des Christentums. Beide Feiertage haben ihre Wurzeln in einem Ereignis aus der Vergangenheit. Beide blicken auf das Zeitalter des Messias in die Zukunft. Der liturgische Höhepunkt des Pessachfests ist, wie bekannt, die Sedernacht, in der die Familie zusammenkommt, um das Pessach-Haggadah zu lesen. Die Haggadah soll helfen, die wichtige Mitzwa des Abend auszuführen. Das heißt, die Erzählung über des Auszuges aus Ägypten. Die Haggadah entstand in Etappen. Sie hat keinen einzigen Autor und wurde nicht in einem einheitlichen Zeitraum erstellt. Sie erklärt, je ausführlicher die Geschichte des Exodus erzählt wird, desto besser. Aber in Wirklichkeit gibt es in der Haggadah keine richtige durchgehende Erzählung. Der Text ist eine Collage unabhängiger Abschnitte, zwischen denen keine erzählerische Verbindung besteht. Wir wissen nicht einmal, wann der Text entstanden ist. Die ältesten Teile sind im 2. Jahrhundert zusammengefügt werden, andere Teile wurden später hinzugefügt. Eines der Gedichte, die die Haggadah abschließen, stammt vielleicht aus dem 15. Jahrhundert und hat einen nicht-jüdischen, vielleicht deutschen Ursprung. Der Text enthält manchmal peinliche Passagen und reicht nicht an das Niveau der Gebete für die hohen Feiertage von Rosh Hashanah und Yom Kippur heran. Und doch verbindet er seit fast 2000 Jahren Juden. Dies ist der längste liturgische Text, der zu Hause bei einem Familientreffen, nicht in der Synagoge, gesprochen wird. Was ist das Geheimnis seines Charmes, obwohl er es versäumt hat, eine gute Geschichte über den glorreichen Ausstieg aus der Sklaverei in die Freiheit zu erzählen? Meiner Meinung nach liegt der Grund dafür in einem anderen Merkmal, weder literarisch noch historisch. Die Haggadah wurde nicht geschaffen, um eine Geschichte zu erzählen, sondern um eine Identität zu markieren, um zu definieren, wer ein Jude ist, wobei die bedrohliche Alternative Ostern ist. Die Angst gilt der jüngeren Generation, die möglicherweise zum Christentum konvertieren könnte. Jeder Witz. Deshalb stehen die Kinder im Mittelpunkt des Abends. Wie wir wissen, ist Identität immer eine Definition, die Negation beihaltet. Ich bin X, weil ich nicht Y bin. Das Bedürfnis, eine Identität zu definieren, entsteht, wenn es eine bedrohliche Alternative gibt. Aber es ist ein ambivalenter Schachzug. Denn wenn ich X sein möchte, möchte ich die Anwesenheit von Y nicht erwähnen. Ich möchte Y vergessen. Daher ist die Pessach-Haggadah nicht nur dazu gedacht, die Geschichte vom Auszug aus Ägypten zu erzählen, sondern auch die Zentralität des Pessachfestes angesichts einer schweren und bedrohlichen religiösen Herausforderung des Christentums zu betonen. Das Christentum stellte eine neue, alternative Erlösungsgeschichte in den Mittelpunkt, die ganz und gar auf dem biblischen Pessach beruht. Jesu, Kreuzigung und Auferstehung, die während des Pessachfestes stattfindet und deren gesamte Symbolik und Komponenten der biblischen Pessachgeschichte entlehnt sind. Jesus wird zu einer Art 2. Mose und die Umstände seiner Geburt erinnere an die Geburt des Mose. Durch seinen Tod wurde Jesus zum Lamm Gottes, das ihm zu Pessach geopfert wurde. Pharao symbolisiert den Tod. Der Auszug aus Ägypten ist der Sieg der Menschheit über den Tod. Und durch Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung verwirklicht wurde. Das Brot, das er beim letzten Abendmahl aß, war ungesäuertes Brot, das sein Leiden am Kreuz symbolisiert. Die Kreuzigung und Auferstehung ist eine Geschichte, welche, wenn ich die Haggadah zitieren darf, in Schändlichkeit beginnt und in Ruhm endet. Gemäß der Forderung der Mishnah. Der Mechanismus der Selbstidentifikation erfordert ein wichtiges Betreten der Schwelle. James Scott nannte es eine Hidden Transcript. Nach diesem Modell schlage ich vor, die Pesach Haggadah als einen Text zu betrachten, der die jüdische Identität festlegt und gleichzeitig die Alternative heimlich leugnet. Es gibt keinen Feiertag, der die jüdische Identität stärker bedroht als Ostern, und keine Religion, die bedrohlicher ist als das Christentum. Es hat sich die heiligen Schriften der Juden angeeignet, ihr Bewusstsein als auserwähltes Volk usurpiert, das heilige Land für sich beansprucht und ihre heilige Zeit neu interpretiert. Bereits im 2. Jahrhundert hören wir von Anhängern Jesu, welche sich in der Pessachnacht in Gruppen versammelten und sich die Geschichte von Jesu Leiden am Kreuz und von seiner Auferstehung erzählten. Sie traten dies genau in der Nacht, in der sich die Juden versammeln, um vom Auszug aus Ägypten zu erzählen. Im 2. Jahrhundert wurde in Rom die bis heute gültige Regelung getroffen, dass Ostern am ersten Sonntag nach der Tag- und nachtgleiche Äquinox und nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert werden muss. Nach der Tradition der Evangelien fiel der Tag der Kreuzigung auf dem 14. Nisan oder auf dem 15. Nisan. Nach dem jüdischen Kalender kann Pessach in anderen Jahren auf andere Wochentage fallen, so dass es keine völlige Übereinstimmung in der Terminierung von Ostern und Pessach gibt. Doch die Christen im östlichen Mittelmeer wollten nicht gern auf die Zeitnähe zwischen der Kreuzigung und der Opferung des Pessachlammes verzichten. Im Heiligen Land, in Syrien und in Kleinasien behielt man den 14. Nisan als Tag der Kreuzigung bei und beging ihn mit Trauer und Fasten. Das Fasten dauerte bis Mitternacht zwischen dem 14. und 15. Nisan. In der zweiten Hälfte der Nacht feierte man die Erlösung durch Jesus und seine Auferstehung. Stellen wir uns nun vor, was in gemischten jüdisch-christlichen Gemeinden in den ersten Jahrhunderten geschah. In der Nacht zum 15. Nisan saßen Juden und Christen in ihren Häusern, um ein wichtiges Ereignis zu begehen. Bis Mitternacht erzählten die Juden vom Auszug aus Ägypten und aßen und tranken mit großer Freude und Dankbarkeit. Das Mahl endete um Mitternacht. Währenddessen saßen die Christen in ihren Häusern und erzählten von der Kreuzigung, wobei sie sich das Essen verweigerten. Um Mitternacht wechselten dann die Rollen. Als das Festmahl der Juden endete, begann der christliche Feiertag, die Auferstehung. Wie bereits erwähnt, konnte sich auch die Sedernacht, insbesondere in ihrer späteren Entwicklung im Mittelalter, nicht nur auf die Erzählung des Auszugs aus Ägypten beschränken, sondern interpretierte sie um zu einem Erlösungsmodell für die Zukunft. Die Christen hatten eine neue Geschichte zu erzählen und sie taten dies in den Evangelien. Die jüdische Erzählung gibt sich als alt aus und wird neu interpretiert. Diese neue Interpretation kommt auch im zeremoniellen Charakter der Sedernacht zum Ausdruck, welcher klare theatralische Züge trägt. Die Zeremonie findet parallel zur Lesung des Textes statt und sie symbolisiert den Übergang zwischen der Erlösung der Vergangenheit zu Beginn der Seder und der Erwartung zukünftiger Erlösung am Ende. Höhepunkt der Nacht sind das Öffnen der Tür, das Zitat auf Psalmen 79, gieße dein Zorn über die Völker, also die messianische Bestrafung der Ungläubigen. Und auch das Trinken der vier Gläser, ein Symbol der vier Königreiche des Buches Daniel, der Verzehr des Afikoman und die Rezitation von Gesängen, welche die messianische Hoffnung zum Thema haben. Das Öffnen der Tür dient der Einladung des Propheten Elias, dem Verkündiger der Erlösung. Im späten Mittelalter war es sogar Brauch, dass sich der Leiter des Seder als Prophet Elias verkleidete und seine messianische Ankunft ausführte. In gemalten Haggadahs aus dem Mittelalter wird Elias Erscheinungen in einer Weise dargestellt, die an den Einzug Jesu in Jerusalem vor dem Pessachfest erinnert. Im Mittelalter gab es zu Ostern Passionsspiele, christliche Passionsspiele, welche die Geschichte des Leidens, der Auferstehung Jesu darstellen. Eines dieser Spiele findet bis heute alle 10 Jahre im bayerischen Oberammergau statt. Die Passionsspiele fanden in den Straßen statt, da der öffentliche Raum christlich war. Die Juden hatten nur ihren Privatbereich und begnügten sich mit Spielen oder Theater innerhalb des Hauses und im Kreis der Familie. Das Afikoman erfüllte eine wichtige Funktion in der messianischen Botschaft. Die Entstehungsgeschichte dieser Tradition lehrt uns eine einleuchtende Lektion über die Entwicklung des Diskurs zwischen der jüdischen Sedernacht und dem Osterfest. Die älteste Erwähnung des Afikoman findet sich schon in der Mishnah, im 2. Jahrhundert, wo es heißt, ich zitiere, man verzehre nicht das Afikoman nach dem Ende des Pessachopfers. Nach dem Talmud will dieses Verbot den Übergang von einer Gruppe Feiernder in eine andere zu verhindern. Das Verbot sollte ein unziemliches Ende der Festmahlzeit verhindern. In dem Teil der Haggadah, der sich mit den vier Söhnen beschäftigt, wird die Frage des klugen Sohnes vorgetragen. Er fragt, ich zitiere, was sind dieses Zeugnis und die Gesetze und Vorschriften, welche euch der Herr, unser Gott, aufgetragen hat? Die Antwort lautet, ach, du sollst dich nicht in den Vorschriften des Pessachopfers bilden, man verzehre nicht das Afikoman nach dem Pessachopfer. Warum wurde aus all den zahlreichen Vorschriften, nach denen sich der kluge Sohn erkundigt, ausgerechnet diese eine ausgewählt? Um das zu verstehen, muss man die zusätzliche Bedeutung des Afikoman kennen. Der Forscher deutscher Herkunft, David Daube, hat gezeigt, dass in der Predigt Melitons des Bischofs von Sardis aus dem 2. Jahrhundert 2-mal das griechische Wort Afikomenos, das bedeutet, der kommen wird, vorkommt, jeweils in Bezug auf Jesus, den menschengewordenen Gott. Meliton gehörte zu jenen christlichen Kreisen, welche das Osterfest in der Nacht des 14. Nisan feierten. Wie schon erwähnt, trauerten diese Christen um die Kreuzigung Jesu in der ersten Hälfte der Nacht, während die Juden das Pessachfest feierten. Zu Mitternacht, wie gesagt, als die Juden zu feiern aufhörten und es ihnen verboten war, das Afikoman zu verzehren, begann die christliche Feierlichkeit, welche die Erlösung und den Sieg Jesu über den Tod zelebrierte. Ich vermute, dass das Verbot des Verzehrs des Afikoman in der Mishnah sich auf die christliche Feier bezieht, welche um Mitternacht beginnt. Das Verbot will vermeiden, dass man von einer Gruppe feiernder Juden, welche ihre Mahlzeit beendet haben, zu einer Gruppe von Christen wechselt, welche gerade erst ihre Mahlzeit beginnen. Diese Möglichkeiten eröffnen eine neue Erklärung für die Antwort an den klugen Sohn. Das Verbot, das Afikuman zu verzehren, soll den klugen Sohn von den Christen fernhalten. Im Mittelalter und vielleicht sogar ein bisschen eher, entfernte sich das Afikuman von seiner ursprünglichen Bedeutung und näherte sich an die christliche Sprache an. Auch hier in der Absicht, ihm eine gegnerische Bedeutung beizumessen. Das Afikuman, welches der Mishnah zufolge nicht gegessen werden darf, wurde zu Matzah, das machen wir bis heute, welche zu essen es Pflicht ist. Ein messianisches Symbol, welches die Sedernacht beschließt. Das Afikuman gesellte sich zu den mit starker Symbolik besetzten Gerichten des Abends, der Matzah, dem Bitterkraut, der Charoset und der vier Gläser. Seit dem Mittelalter ist es Brauch, zu Beginn des Sedermahls drei Matzen auf den Tisch zu legen, die mittlere in zwei Teile zu brechen, die eine Hälfte in Stoff einzuwickeln und sie zu verbergen. Das ist der Grund, warum diese Matzah heißt Zafun, also etwas, das verborgen ist. Am Ende des Seder wird dieser verborgene Matzah zum Tisch zurückgebracht und als Afikuman verzehrt. Wie die Matzen, so besteht auch die katholische Hostie aus ungesäuertem Teig. Am Karfreitag, dem Zeitpunkt der Kreuzigung Jesu, werden die Hostien, welche den Corpus Christi symbolisieren oder ihn gar körperlich repräsentieren, in ein Grab, Sepulchrum, gegeben, nachdem sie in einem Stoff, Sudarium, gewickelt wurden. Diese Zeremonie symbolisiert die Grablegung Jesu und heißt Depositio. In der Messe am Ostersonntag, an dem die Christen die Auferstehung Jesu feiern, die Römer, der römische Brauch, werden die Hostien wieder zum Altar zurückgebracht in einer Zeremonie, die sich Elevatio, Erhöhung, nennt und die die Auferstehung Jesu symbolisiert. Das Afikuman ist die jüdische Parallele zur christlichen Hostie, dem heiligen Brot. Vielleicht eine Parodie oder auch Konkurrent. Während das heilige Brot den Leib Jesu symbolisiert, repräsentiert das verborgene Afikuman den Messias, welcher nach der jüdischen Legende zur Zeit der Zerstörung des Tempels schon geboren wurde und sich in der Zukunft offenbaren wird. Der jüdische Messias ist bereits geboren, aber noch nicht offenbar. Daher heißt das Afikuman, wie wir schon gehört haben, Zafun. Die Juden im Mittelalter beantworteten die christlichen Zeremonie mit ihrer eigenen, in deren Rahmen das Afikuman als heiliges Brot betrachtet wurde, welches zu essen ein Gebot war. Es ist sogar möglich, dass die Wahl der mittleren Matzah aus der Dreien einen Dialog mit der Kreuzigung Jesu führt, bei der, wie bekannt, je ein weiterer Jude zu beiden Seiten Jesu gekreuzigt worden war. Vielleicht. Was ist demnach die Bedeutung des Brauches? Bis heute? Die Kinder, das verborgene Afikuman, stehlen zu lassen. Die übliche Erklärung ist, dass es sich um ein Spiel handelt, das dazu gedacht ist, sie, die Kinder, bis zum Ende der langen Zeremonie wachzuhalten. Vielleicht. Ich möchte eine andere Erklärung anbieten. Dem Neuen Testament zufolge starb Jesus kurz vor Beginn des Schabbat und es war keine Zeit mehr, ihn zu bestatten. Seine Leiche wurde vorübergehend in eine Höhle gelegt, die dann auf Bitten der Juden mit einem Rollstein verschlossen wurde. Ich zitiere aus Matthäus, damit nicht seine Jünger über Nacht kommen und ihn stehlen und dann später behaupten, er sei auferstanden. Die Kinder, die das Afikuman stehlen, beteiligen sich somit an einem jüdischen Schauspiel, das eine Art Antwort auf die christliche Passion ist. Und warum Kinder? Vielleicht, um den schweren Eindruck zu mildern, welchen diese Parodie auf das christliche Narrativ hätte wecken können. Ich möchte einen weiteren Text aus dem Mittelalter vorstellen, das Buch Zohar. die wichtigste Schrift der Kabbalah aus dem 13. Jahrhundert, aus dem sich auch eine klare Verbindung zwischen Pessach und Ostern herstellen lässt. Diese Beobachtung ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie mit meinem Freund Dr. Jonathan Ben-Arosh. Die Tora sagt nicht, warum das Osteropfer ein Lamm sein musste. In der talmudischen Literatur finden wir die Einsicht, dass das Lamm der Gott Ägyptens war. Sein Opfer sollte den Ägyptern seine Eitelkeit beweisen. Dies kann als jüdische Reaktion auf die christliche Identifikation des Osteropfers mit Jesus und seiner Darstellung als Agnus Dei verstanden werden. Die Rabbiner wandelten die Ägypter, auf Hebräisch Mitzrim, in ein Vorbild für die Christen, Nozrim, um. Ähnlich wie das Christentum Pessach als Vorbild für Ostern verwendete. Dieser Schritt wurde in der späteren jüdischen Literatur verstärkt und erreichte im 13. Jahrhundert im Buch Zohar seinen Höhepunkt. Das Pessachopfer in Ägypten wird, gemäß dem Buch, zu einem Drama mit theatralischen Zügen. Der Tora zufolge wurde den Kindern Israel am 10. Tag des Nisan, also 4 Tage vor dem Opfer, befohlen, das Lamm zu nehmen. Im Zohar wird dieses Nehmen als Gefangenschaft und Demütigung des Lammes dargestellt, die bis zum 14. Tag von Nisan andauern, an dem es vor Gericht gestellt und am 14. hingerichtet. Ich benutze das Wort von dem Zohar. Diese Worte werden im Zohar für die Schlachtung des Lammes verwendet, also vor Gericht. Das Lamm wurde vor Gericht gestellt und dann hingerichtet. Dieses Drama um das Nehmen, also um Gefangenschaft des Lammes, scheint eine Analogie zum Palmsonntag zu sein, der den Beginn der Karwoche markiert. Im Gefängnis, so erzählt das Buch Zohar weiter, rief das Lamm um Hilfe. Die Ägypter versuchten, ihren Gott zu retten. Ohne Erfolg. Sie weinten und identifizierten sich mit dem Leiden des Lammes. Als ob, ich zitiere, als ob sie selbst getötet wurden. Dies erinnert an das christliche Ideal der Imitatio Christi, das im 13. Jahrhundert bei den Franziskanern eine zentrale Rolle spielte. Der Zohar betont die Veröffentlichung des Opfers in einer herausfordernden Weise. Ein Lamm, das ein Gott gilt, kann sich selbst nicht retten. Eine Anspielung auf Matthäus 27. Andere hat er gerettet, sich selbst aber kann er nicht retten. Die Tora befiehlt, es geröstet und nicht gekocht zu essen. Laut das Buch Zohar liegt der Grund darin, dass es nicht in einem Topf bedeckt sein, sondern für alle sichtbar sein sollte. Das Lamm wird auf eine Art von und Weise der Schande gegessen, eine Ausspielung auf den Spott Jesu, der in der Geschichte von der Kreuzigung immer wieder erwähnt wird. Das Lamm wird mit gebeugten, so schreibt das Wort, mit gebeugten Kopf gebraten. Ein Bild, das an Jesus am Kreuz erinnert. Der Zohar erwähnt auch das Gebot der Tora, die Knochen des Lammes nicht zu zerbrechen, in Exodus, um die Knochen unversehrt zu lassen und sie später auf den Markt zu werfen, um die Verachtung zu verstärken. Ein Echo auf Johannes 19, wo gesagt wird, dass die Knochen Jesu nicht gebrochen wurden. Diese pseudo-biblische Geschichte des Zohar ist, so scheint es mir, vernünftig anzunehmen, ein Versuch, eine Gegenerzählung zur Geschichte der Kreuzigung zu schaffen. Nicht alle Ideen des Zohar sind neu. Die Quellen belegen, dass Juden in der Spätantike und im Mittelalter eine Gegeninterpretation ihrer eigenen Pessachgeschichte anboten, um der Herausforderung von Ostern und seiner zentralen Bedeutung im Christentum gerecht zu werden. Die Wechselbeziehungen zwischen jüdischer und christlicher Zeit beginnen noch früher, und dauert länger an. Für die Juden vom Beginn des Monats Adar bis Shavuot, für die Christen vom Karneval und Fastnacht bis Pfingsten. In diesen drei Monaten gibt es eine Reihe von Feiertagen, Veranstaltungen, Bräuchen und Zeremonien, die auf Parallelen zwischen den beiden Religionen hinweisen. In den 40 Tagen vor Ostern, in der Fastenzeit, praktizieren Christen Trauerbräuche. Einerseits sind die Juden in einer großen Freude seit dem Beginn des Monats Adar. Das Gegenteil geschieht in der Zeit zwischen Pessach und Shavuot oder Pfingsten. Diese Periode besteht für Christen aus Tagen der Freude, Laetissimum Spatium, die glücklichste Zeit, sowie die der sehnsüchtigen Vorfreude auf die zweite Ankunft, Parousia von Jesus. Für die Juden sind die Tage der Omerzählens, an denen Trauerbräuche praktiziert werden. Die Erklärung für die jüdische Trauer ist dürftig. Der Talmud erzählt von 24.000 Schülern von Rabbi Akiva, die in der Pest starben, weil sie einander nicht respektierten. Aber es gibt weder den Zeitpunkt an, zu dem dies geschah, noch heißt es, dass ihr Tod mit Trauer gekennzeichnet sein sollte. Angesichts der Schwäche der historischen Erklärung bietet sich eine einfache Erklärung an. Allein die Tatsache, dass Christen glücklich sind, ist für Juden ein guter Grund zur Trauer. Wenn wir nun zum Beginn des Zeitraums zurückblicken, ist die Ähnlichkeit zwischen Fastnacht und Purim auch auffällig. Und das ist schon recht gut bekannt. Der Brauch, sich an Purim zu verkleiden, entstand vermutlich im 15. Jahrhundert bei den rheinischen Juden und zwar zu dieser Zeit auch in Italien bekannt. Ein weiterer Aspekt des jüdischen Purim ist die Karnevalatmosphäre, der Abbau sozialer Barrieren durch Trunkenheit und unverhohlenes Verhalten, das auch im Karneval präsent ist. Um die Komplexität dieser Zusammenhänge besser zu verstehen, ist es wichtig, die Verbindung zwischen Purim, Pessach und Ostern zu erklären. Nach dem, was im Buch Esther erzählt wird, übrigens anders als die meisten Leute denken, fand die Aufhängung Hamans wann? Nicht an Purim, sondern an Pessach statt. Also zur Zeit der Kreuzigung Jesu. Das ist in der Bibel so erzählt. Das habe ich nicht erfunden. Dieser Fakt war in der Spätantike und im Mittelalter sowohl Juden als auch Christen wohl bekannt. Und daraus leitet sich eine typologische Identifizierung zwischen Haman und Jesus ab. Die biblische Erzählung von Purim erinnert an Motive des Auszugs aus Ägypten. Beide sind Erlösungsgeschichten. In beiden gibt es einen feindlichen König, Pharao oder Achasverus. In beiden führt die Angst vor der Illoyalität der Juden Israel dazu, dass der König sie versklavt und vernichten will. Die Juden sind eine Minderheit in Galut, in Exil, die sich durch ihre Religion und Nationalität auszeichnet. In beiden Fällen trat ein Retterführer auf, Moses oder Mordechai und Esther. Und die Rettung erfolgt in beiden Erzählungen mitten in der Nacht. Das Aufhängen von Haman am Pessachfest, die Midrasch-Quellen sprechen selbst von seiner Kreuzigung von Haman, galt bei Juden und Christen als Typologie für die Kreuzigung Jesu von beiden Seiten. Am Pessach, dem Feiertag der Erlösung, werden die Feinde der Juden bestraft. Pharao, Haman, Jesus. In der Sixtinischen Kapelle in Rom malte Michelangelo Haman als gekreuzigte Figur. Der Midrasch-Literatur zufolge bietet Haman darum nicht durch eine demütigende Kreuzigung, sondern durch das Schwert hingerichtet zu werden. Aber Mordechai besteht darauf, einen Holzbalken zu verwenden, der von den 6 Tagen der Genesis für ihn vorbereitet wurde, so sagt der Midrasch. Genau wie der Baum der Kreuzigung in der christlichen Tradition. Der Midrasch verachtet den Bau, an dem Haman aufgehängt wurde. Er war ein Lyziumbau, auf Hebräisch Etet. Denn kein Baum wollte, dass dieser böse Mann an ihm gekreuzigt wurde. Lyzium ist ein dorniger Baum, der bereits im Gleichnis von Jonathan im Buch der Richter verleumdet wird. In einer Version der Toldot Jeschu, das ist eine hebräische, jüdische Version der Evangelien, nutzte Jesus seine magische Kraft und ließ jedem Baum, an den er aufgehängt wurde, zerbrechen, bis er schließlich auf einem Kohlkopf gekreuzigt wurde. Damit ist die Kreuzigung Jesu verspottet. Wie Eliot Horowitz gezeigt hat, dieser Spott erfüllte die Purim-Feierlichkeiten mit einem antichristlichen Inhalt. In einem bekannten von Kaiser Theodosius im Jahre 408 erlassenen Gesetz war es den Juden verboten, ich zitiere, in einer bestimmten Zeremonie ihres Festes Haman zum Gedenken an seine vergangene Strafe in Brand zu stecken und in sakrilegischer Absicht eine Figur zu verbrennen, die das Heilige Kreuz unter Missachtung des christlichen Glaubens nachahmt. Zitat Ende. Einige Jahrhunderte später, im 8. und 9. Jahrhundert, mussten jüdische Konvertiten zum Christentum, ich zitiere, diejenigen verfluchen, die das Mordechai-Fest feiern, indem sie Haman an Holz nageln und ihn dann mit dem Symbol des Kreuzes vermischen und sie zusammen verbrennen. Zitat Ende. Jüdische Quellen bezeugen Karnevals ähnliche Feiern an Purim. Und manche Purim-Piyutim, also die religiöse Gedichten aus der byzantinischen Zeit, enthalten offensichtlich antichristliche Inhalte. Es gibt eine weitere interessante Ähnlichkeit zwischen der Purim-Geschichte und der Kreuzigung Jesu. In beiden Fällen spielt das Schloss eine wichtige Rolle. Im Buch Esther wird erzählt, dass Haman den 13. Adar als Tag der Vernichtung der Juden durch das Schloss bestimmte. Und so heißt auch Purim. Purim ist das Schloss. Das Schlossziehen ist auch ein Motiv, das auch in der Kreuzigungsgeschichte vorkommt. Ich zitiere aus Matthäus. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Schloss und verteilten seine Kleider unter sich. Das Schloss erscheint auch im Psalm 22. Dieser Psalm beeinflusste die erzählerische Gestaltung der Geschichte der Kreuzigung. Jesu Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sind ein Zitat aus Psalm 22. Justin Märtyrer verfasste einen umfassenden Kommentar zu Psalm 22 und versuchte zu beweisen, dass das gesamte Kapitel eine detaillierte Prophezeiung der Kreuzigung ist. Kein Wunder also, dass der jüdische Midrasch zum Psalm 22 behauptet, das Kapitel spreche ausführlich von Königin Esther. Esther ist die Retterin in der Purim-Geschichte und es gelangt ihr, Haman zu Fall zu bringen. Es gibt kein Wunder, dass sie als Ersatzfigur für Jesus ausgewählt wurde. Bei so vielen Umkehrungen kann einem schwindelig werden. Aber das beweist, dass wir es hier mit hochentwickelten Texten zu tun haben. Der antichristliche Charakter des Feiertags von Purim setzte sich auch im Mittelalter fort. Und bis heute gibt es in den Synagogen den verbreiteten Brauch, jedes Mal, wenn der Name Haman in der Lesung der Esther-Rolle erwähnt wird, mit einem Ratsche, Rashan, Lärm zu machen. Es ist vernünftig zu vermuten, dass, wenn ich ein Bibelvers zitieren darf mit kleinen Unterschieden, die Stimme zwar Hamans Stimme ist, die Hände aber Jesu Hände sind. Das heißt, diese Weise fand die antichristliche jüdische Aggression einen inneren, verborgenen Ausdruck. Wir sprechen von Haman, aber wir meinen Jesus. Wie Ruta Cohen in ihrem Buch The Music Libel Against the Jews lehrt, galten die Juden in den Augen der Christen als ebenso laut wie ihre Musik. Hier findet vielleicht eine Verinnerlichung eines äußeren Bildes statt, das eine Gegenreaktion hervorruft. Das mittelalterliche Judentum absorbierte Bräuche und Bilder, die im christlichen Kontext entstanden waren, assimilierte sie in sein inneres Gefüge und verwandelte sie in einem Bumerang, der auf die andere Seite zurückgeschickt wird. Ich möchte zum Schluss kommen. Diese Berührungspunkte sind nicht überraschend. Das Christentum ist eine Art, wenn ich das so definieren darf, eine Reproduktion der im vergangenen jüdischen Religion. Eine verbesserte Version aus seiner Sicht, eine verzerrte Version aus jüdischer Sicht. Die Kombination ähnlicher Inhalte und eine enge zeitliche Abstimmung im Kalender schufen Nachbarschaft. Um den Grad der Nähe zwischen der jüdischen und christlichen Heiligenzeiten zu veranschaulichen, ist ein Vergleich mit dem Islam hilfreich. Der Feiertag Ashura ist ein Fasten, das auf den 10. Tag des Monats Muharram fällt, den 1. Monat des muslimischen Kalenders. Die Ähnlichkeit mit Yom Kippur ist auffällig, aber nur ein- oder zweimal in einem 33-Jahres-Zyklus treffen die beiden Feiertage aufeinander, da der muslimische Kalender nach dem Mondkalender und nicht nach dem Sonnenkalender ausgerichtet ist. Der Mangel an Treffen liegt nicht nur in der Kalenderzeit, sondern auch in der historischen Zeit. Zwischen Juden und Christen besteht Einigkeit über die Geschichte, die in den hebräischen Heiligen Schriften erzählt wird. Andererseits verändert der Koran die biblischen Geschichten und behauptet, die Tora sei von den Juden gefälscht worden. Im Hinblick auf das Kriterium der Heiligen Zeit waren also Christen und Juden Nachbarn, während Muslime Fremde waren. Im Mittelalter verhinderte diese Fremdheit Reibungen. Daher war das religiöse Spannungsverhältnis zwischen Islam und Judentum entspannter als das zwischen Christentum und Judentum. Nach 2000 Jahren lässt der Polemik zwischen Christen und Juden nach. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde das jüdische Problem von Europa auf den Nahen Ost übertragen. Und nun ist ein neuer Konflikt zwischen Islam und Judentum entstanden. Ich hoffe, dass er nicht nochmals 2000 Jahre dauert. Den Historikern kommt die wichtige Aufgabe zu, die Komplexität der menschlichen Existenz zu verstehen. Der Konflikt im Nahen Osten ist es ebenfalls. Er umfasst widersprüchliche nationale Interessen und Rechte. Er ist Teil des Kampfes zwischen den Großmächten und hat auch religiöse Wurzeln. Die Tragödie des Konfliktes liegt darin, dass beide Seiten Recht haben. Die einzige Lösung ist die gegenseitige Anerkennung der Rechte jeder Partei. Die Hamas will aber nicht das Existenzrecht des Staates Israel anerkennen und aufgrund dieser Weigerung erlaubt sie sich in die im Friedensabkommen mit Ägypten anerkannte internationale Grenze des Staates Israel einzudringen, Zivilisten zu ermorden und zu entführen, dem Roten Kreuz den Zugang zu ihnen zu verweigern und jeden Tag wahllos Raketen auf alle israelischen Städte abzufeuern. Hamas vertritt nicht das gesamte palästinensische Volk. Es gibt viele unter den Palästinensern und es gibt auch viele Israelis, die einen Kompromiss wollen. Dankeschön.
Das war der Historiker Israel Yoval darüber, wie sich christliche und jüdische Traditionen gegenseitig beeinflusst haben. Er hat seinen Vortrag am 12. November 2023 gehalten an der Goethe-Universität Frankfurt am Main auf der Jahreskonferenz des Projekts Synagogen-Gedenkbuch Hessen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.